Meine Geschichte, mein Lied. Ich saß mit einem sehr interessanten Mann zusammen. Er wirkte schon von seiner Erscheinung sehr interessant. Ein älterer Herr, weiße Haare, richtig so, wo ich ein bisschen neidisch bin, so Leute, die im Alter noch richtig Haare auf dem Kopf haben. Er saß mir gegenüber und irgendwie kamen wir ins Gespräch und natürlich kommt eins zum anderen und es stellte sich heraus, dass mir gegenüber ein jüdischer Musikprofessor saß, eine Koryphäe, wie ich später gegoogelt habe. Ich will jetzt seinen Namen nicht nennen, weil ihr ihn dann vielleicht auch kennt. Also jedenfalls ein unglaublich spannender Mensch. Und wir kamen natürlich auch darüber zu sprechen, was ich so mache und so. Und ich habe ihm dann erzählt, hier auch von Amberg und von euch. Und dann sagte dieser jüdische Professor, er glaubt nicht, dass es Gott gibt. Das muss man verstehen, wenn man seine Geschichte kennt. Dann versteht man das vielleicht, dass jemand, der das erlebt hat, was er in seinem Leben erleben musste, irgendwie dann zu dem Schluss kommt, da gibt es nichts mehr. Und dann saß ich so davor, vor diesem Mann und dachte mir, Heiliger Geist, du musst mir jetzt Weisheit geben. Weil das kann ich so nicht stehen lassen. Nicht, wenn ich einen Menschen vor mir habe, der zu Israel gehört und sowas sagt. Dann habe ich ihm in die Augen geschaut und habe gesagt, Herr Professor, ich glaube nicht, dass das Ihre Erfahrung ist, dass es da nichts gibt. Ich sage, stellen Sie sich mal vor, Sie dirigieren ein Orchester, wie Sie das so oft gemacht haben. Oder stellen Sie sich vor, Sie spielen ein Konzertstück, wo Sie am Flügel spielen. Ich gehe davon aus und ich unterstelle Ihnen das einfach und ich bin mir hundertprozentig sicher, Sie haben Momente erlebt, wo über Ihnen der Himmel aufriss und Sie einen transzendenten Moment erlebt haben. Wo sie ganz klar wussten, als sie diese Musik spielten oder diese Musik hörten, dass es da mehr geben muss, als nur das, was wir im Augenblick gerade erleben. Und dann schaute der mich an und dann kamen Tränen in seine Augen und dann sagte er, Sie haben recht, da ist mehr. Ich will das einfach nur nicht wahrhaben, weil ich so verletzt bin, weil ich so erschüttert bin. Aber das ist meine Erfahrung, Sie haben völlig recht. Ja, und das ist auch deine Erfahrung, wenn du hier in diesen Gottesdienst kommst und wir den Worship, wenn wir diese Lieder singen, das erfährst du fast jeden Sonntag, dass du irgendwie das Gefühl hast, das ist coole Musik, das sind tolle Sänger, das ist tolle Instrumente. Aber wenn wir dann zusammen singen, öffnet sich irgendetwas und es ist mehr als das, was du sehen kannst und glauben kannst. So kamen wir dann über das Gespräch, so kamen wir in diesem Gespräch zu Yahweh, zu Elohim, über Gott, über Jesus, seinen Sohn. Und ich hatte plötzlich sein Herz erreicht und konnte, und er sagt, ja, ich stehe manchmal am Balkon und höre mir diese Musikstücke an und schaue in den Himmel und spreche mit Gott und ich weiß, dass es Gott gibt. Das konnte der dann plötzlich bekennen. Und wir verabschiedeten uns und er schaute mir in die Augen und sagte, wissen Sie was, ich werde jetzt nach Hause gehen, meiner Frau sagen, sollte ich sterben, möchte ich, dass sie mich beerdigen. Das war das Ende des Gesprächs. Er hat sich noch nicht bekehrt, aber ich werde ihn sicher wieder treffen und wir werden anknüpfen, weil er lebt ja noch, weil ich habe ihn noch nicht beerdigt. Was tun wir hier seit 11 Jahren jeden Sonntag? Wir erheben unsere Stimmen zusammen. Wir singen Lieder und diese Lieder erzählen etwas von der Größe Gottes. Wir hören natürlich auch schöne Musik. Und wenn du heute zum ersten Mal da bist, dann ist das vielleicht genau das, was du erlebt hast. Du hast tolle Musik gehört. Du hast eine tolle Darbietung gehört. Du hast eine schöne Erfahrung auch von der Seite gemacht. Aber je mehr du mit Gott in Kontakt kommst und je mehr du dich vielleicht sogar auf den Weg machst, Jesus nachzufolgen, desto tiefer und wichtiger wird das, was wir hier Sonntag für Sonntag machen. Und wir machen das Sonntag für Sonntag, einmal natürlich, weil es uns wichtig ist, Gott groß zu machen, Gott die Ehre zu geben, einfach zu singen, wie eben gerade, und der Wind und die Wellen kennen seinen Namen. Und weil sie seinen Namen kennen, geht es mir gut. Aber natürlich singen wir am Anfang drei Lieder und die Woche ist lang und es ist sehr viel, was in dieser Woche passiert. Und deswegen tun wir das auch, um dir immer wieder einen Impuls zu geben, einen Geschmack dafür zu geben, dass du das, was wir hier am Sonntagmorgen machen, dass du das mit hineinnimmst in deine Woche, mit hineinnimmst in dein Leben, mit hineinnimmst in das, was du für dich Tag für Tag tun kannst. Denn der Tag besteht natürlich auch aus schönen Dingen, aus Sonnenschein, aus Freude. Aber der Tag und die Woche und der Monat und alles, was wir an Herausforderungen haben, besteht aber auch aus schwierigen Momenten. Und da kannst du dann schon irgendwie so für dich denken, ja, braucht Gott eigentlich überhaupt mein Lied? Ich meine, wenn du in der Offenbarung liest, wie es da im Himmel zugeht, da ist es so laut, dass das hier überhaupt gar nicht zu hören ist. Da singen die Engel den ganzen Tag, heilig, heilig ist der Herr. Und die Ältesten werfen sich vor Gott nieder und beten ihn an. Im Himmel ist Musik, im Himmel ist Anbetung, im Himmel ist Party. Und da fragt man sich natürlich schon, braucht dann Gott überhaupt mein Lied? Und ich möchte heute mal was ganz Provokantes sagen. Nein, Gott braucht dein Lied nicht. Aber du brauchst es. Du brauchst dieses Lied. Du brauchst, dass dein Herz sich öffnet. Du brauchst, dass du mit deinem Mund singst zu Gott und ihn groß machst. Und ich möchte dir heute einen Schlüssel geben, wenn du diesen Schlüssel mitnimmst heute und ihn anwendest, verändert sich dein Leben dramatisch. Das ist das Geheimnis. Es ist nichts Spektakuläres, aber in der Wirkung ist es enorm spektakulär. Denn wir, die wir hier auf dieser Erde sind, haben ja nur eine ganz begrenzte Perspektive. Wir erleben gerade diesen Augenblick und jeder von uns weiß, dass deine zwei Augen in eine Richtung gucken und Bestimmtes wahrnehmen und vieles aber auch nicht wahrnehmen und nicht wissen. Und das ist das, was Paulus sagt, wenn er an die Gemeinde in Korinth schreibt: Jetzt sehen wir alles nur wie in einem Spiegel, wie in rätselhaften Bildern. Auch heute Morgen hast du schon was wahrgenommen. Du hast bestimmt etwas gespürt, aber es ist immer noch so wie in einem Spiegel, wie ein rätselhaftes Bild. Du hast noch überhaupt nichts gesehen von dem, was eigentlich möglich ist und abgeht. Dann aber, sagt Paulus, werden wir Gott von Angesicht zu Angesicht sehen. Wenn ich jetzt etwas erkenne, erkenne ich immer nur einen Teil des Ganzen. Dann aber werde ich alles so kennen, wie Gott mich jetzt schon kennt. Und ich muss es sagen, also mir ging es so heute Morgen, das, was wir erlebt haben im ersten Teil des Gottesdienstes, das war total schön. Das hat mein Herz berührt. Das hat mich herausgehoben. Das hat mich getröstet. Das hat mich aufgebaut. Das hat mir eine neue Perspektive gegeben, auch auf das, was um mich herum passiert, was in meinem Leben passiert, was in der Welt um mich herum passiert, in dem ganzen Chaos. Hat meinen Blick neu ausgerichtet. Und das ist eine Wirkung, wenn wir Gott preisen, wenn wir Gott anbeten, wenn wir ihn groß machen, wenn wir Dinge über ihn sagen, die wahr und richtig sind. Ich möchte euch ein Lied vortragen, also vorlesen. Ich werde es jetzt nicht singen, ich kenne die Melodie dazu nicht, aber ich kenne den Text. Und ich möchte euch mal fragen, wer von euch raten kann, von wem dieses Lied stammt. Ich habe hier eine ziemlich coole Übersetzung geschenkt bekommen, sehr zu empfehlen, vielleicht als Weihnachtsgeschenk für jemanden, der gerade einsteigt oder die Bibel neu entdecken will, ist ganz neu rausgekommen, Willkommen daheim. Fred Ritzhaupt hat sie übersetzt, eigentlich übertragen. Es liest sich wie ein Roman. Also seit ich sie geschenkt bekommen habe, kann ich gar nicht davon lassen, diese Bibel zu lesen. Es ist im Grunde auch wieder wie eine Predigt, weil es eine Übertragung ist, aber es ist wunderschön zu lesen. Und da singt diese Person folgendermaßen: Ich freue mich so über Gott und alles, was er für mich getan hat. Ich möchte ihm zu Ehren ein Lied singen, denn er ist mein Retter. Gott hat sich von meiner Bedeutungslosigkeit nicht abschrecken lassen. Vielleicht kommt ihr jetzt gleich drauf, wer es gesungen hat. Von jetzt an werden mich unzählige Menschen auf dieser Welt als die glücklichste Frau auf Erden halten. Denn was Gott für mich getan hat, wird man niemals mehr vergessen. Der Gott, dessen Name heilig ist und weit über allen anderen steht. Unendlich ist sein Erbarmen gegenüber denen, die ihm mit Ehrfurcht begegnen und ihn ernst nehmen. Wer hat das gesungen? Maria. Richtig, Maria hat es gesungen. Das sogenannte Magnificat, bisschen lateinisch. Ein Lobpreislied, das Maria gesungen hat. Sie hat dieses Lied gesungen, als sie zu Elisabeth gegangen ist. Der Engel hat gesagt, geh mal zu Elisabeth. Und dann ist sie zu Elisabeth gegangen und dort ist sie, als sie sich begegnet haben, Elisabeth war da schon schwanger, dann hat der Johannes in ihrem Bauch ein Salto gemacht und Elisabeth hat gesagt, oh, der Johannes, der erkennt deinen Herrn und so weiter. Also jedenfalls, und dann augenblicklich erfüllte der Heilige Geist sie und aus ihrem Herzen sprudelte ein regelrechter Lobgesang. Unendlich ist dein Erbarmen und sie singt Dinge, die wahr sind über Gott. Sie erhebt ihr Herz. Wir haben dieses Lied vielleicht ein klein bisschen verklärt. Wir haben eigentlich die Geschichte mit Maria überhaupt ein klein bisschen verklärt. Und da sind ja auch viele Legenden und alles, was da drumherum rankt, da hinzugedichtet worden. Aber wenn du es mal ganz nüchtern betrachtest, ist da ein Mädchen, keine Ahnung, wie alt sie ist, aber noch jung, die sitzt da in ihrem Zimmer und denkt sich nichts und plötzlich steht da ein Engel in ihrem Zimmer. Und das ist an sich schon eine erschreckende Erfahrung, wenn ein Engel plötzlich in deinem Zimmer steht. Und dieser Engel sagt, Maria, du wirst schwanger werden. Du wirst einen Sohn gebären. Und dieser Sohn wird Jesus heißen. Wir gehen auf Weihnachten zu. Weihnachten kommt bestimmt. Kauf deine Geschenke. Gleich ist es wieder vorbei. Die Weihnachtsgeschichte wird noch gefeiert. Aber das sagt der Engel der Maria. Und dann sagt Maria, wie soll denn das gehen? Und dann erklärt der Engel ihr das und dann sagt sie, okay. Versuch dich mal in ihre Lage zu versetzen. Du kommst aus deinem Zimmer raus und sagst, du, ich war da gerade in dem Zimmer, da kam ein Engel und jetzt bin ich schwanger. Ja, genau. Ja, Maria, siehst du meinen, genau. Wem kannst du das erzählen? Wem kannst du das erzählen? Der Einzige, der das halbwegs begriffen hat, war die Elisabeth. Deswegen hat der Engel gesagt, bevor du jetzt total verzweifelst und total in irgendwelche Krise gerätst, geh mal zu Elisabeth nach Hause und bleib dort ein bisschen und rede mal mit ihr, damit ihr euch gegenseitig stabilisiert. Aber auch dann war diese für uns weltbewegende Erfahrung für dieses Mädchen im Grunde eine Katastrophe. Josef hat überlegt, sie einfach weg zu entlassen, weil er wollte sie nicht in Schande bringen. Und bis heute ringt man darum und sagt, ja, das kann ja gar nicht sein. Das ist ja eine Geschichte. Aber auch schon zur damaligen Zeit war das eine echte Herausforderung. Und was hat Maria gemacht? Was können wir von ihr lernen? In der Tradition, in der hebräischen Bibel, gibt es mehrere Frauen, die so spezielle Erlebnisse hatten und dann Lieder gesungen haben, Miriam oder Hanna oder Deborah, mit den biblischen Bezügen. Was können wir von Maria lernen? Was können wir wirklich von ihr lernen? Eben genau das. Dass wenn die Zweifel kommen, wenn die Herausforderungen kommen, wenn die Leute sich lächerlich machen über dich, wenn sie dir erzählen wollen, das, was du erfahren hast, das, was du erlebt hast, das ist alles eingebildet, du spinnst doch, du erzählst uns doch nicht die Wahrheit. Dass du dein Herz aufmachst und sagst, Herr, du bist wunderbar, ich preise dich, du hast dich meiner angenommen, du bist würdig. Und das Lied geht noch länger, wo sie auch dann sagt, also alle, die spotten, die werden schon noch zur Rechenschaft gezogen, werdet sehen, ja, das hat Maria gemacht. Das ist jetzt einige tausend Jahre her. Da habe ich mir überlegt, wen könnte ich euch als Beispiel nehmen, der auch so krass war wie Maria. Und da ist mir ein Mann eingefallen, der zur Zeit des 30-jährigen Kriegs gelebt hat. 30-jähriger Krieg ist 1648 zu Ende gewesen und er ist 1607 geboren worden. Es ist dieser Mensch hier, Paul Gerhardt. Paul Gerhardt. Paul Gerhardt war ein Mensch, der früh seine Eltern verloren hat, dann in irgendeinem Erziehungsheim aufgewachsen ist, theologisch ausgebildet wurde und er war dann Pfarrer in Berlin, in der Nikolaikirche. Er hat geheiratet. Einfach nur, dass du verstehst, was ich jetzt gleich sagen will, muss ich dir ein bisschen was zu Paul Gerhardt sagen. Vielleicht kennst du Paul Gerhardt gar nicht, obwohl auch in der im katholischen Gesangbuch 9 seiner Lieder abgedruckt sind. Also du bist mit Paul Gerhardt auch als katholisch sozialisierter Mensch nicht verkehrt. Dieser Mann hat also den 30-jährigen Krieg erlebt. Kannst du mal googeln, was das alleine bedeutet? An Not, an Verzweiflung, an Schlimmem. Der hat 5 Kinder mit seiner Frau gehabt. 4 davon haben das erste Lebensjahr nicht überlebt. Das heißt also, er hat 4 von 5 Kindern beerdigt und dann auch noch seine Frau. Und dann war der da in Berlin in der Nikolaikirche. Und dann hat der Kurfürst Friedrich Wilhelm, der hat sich ein bisschen geärgert an den Lutheranern, weil die Lutheraner waren so stark auf das Bekenntnis fixiert. Und der Kurfürst Friedrich Wilhelm war reformierter Christ, evangelisch reformiert. Und es kamen sehr viele reformierte Leute nach Berlin. Und der wollte jetzt also keinen Stress. Und vor allen Dingen wollte er diese Leute, also es war eine politische Entscheidung, wo er den Paul Gerhardt dazu gedrängt hat, Kompromisse zu machen. Einfach mal sein Bekenntnis flach zu halten und Kompromisse zu machen. Und da sollte er einen Vertrag unterschreiben. Na, der Paul Gerhardt gesagt, nee, das mache ich nicht. Wenn ich nicht das Evangelium verkündigen kann, dann mache ich das nicht. Und das führte dazu, dass der 1666 seines Amtes enthoben wurde. Der war dann arbeitslos auch noch. Nicht nur, dass seine vier Kinder gestorben sind, eins hat überlebt. Nicht nur, dass seine Frau gestorben ist und er dann mit einem fünfjährigen Kind alleine stand, sondern er ist auch noch seinen Job losgeworden. Weil er wegen seines Bekenntnisses, weil er gesagt hat, das geht so nicht. Irgendwann, 2 Jahre später, wurde er dann nach Lübben berufen. Dort ist er dann noch 10 Jahre Pfarrer gewesen und ist dann 1676 gestorben. Und er sagt Folgendes: Gib dich zufrieden und sei stille in dem Gott deines Lebens. In ihm ruht aller Freudenfülle. Ohne ihn mühst du dich vergebens. Er ist die Quelle deiner Werke. Gib dich zufrieden. Nimm nicht zu Herzen, was die Rotten deiner Feinde von dir dichten. Lass sie nur immer weidlich spotten. Gott wird sie hören und recht richten. Ist Gott dein Freund? Ich muss mal gerade hier gucken. Ist Gott dein Freund und deiner Sache? Was kann dein Feind, der Mensch, groß machen? Gib dich zufrieden. Also modern würde man sagen, wenn der Shitstorm kommt, ja. Wenn die Kommentare auf Instagram und auf X und wo auch immer böse sind, gib dich zufrieden. Ist Gott für mich? So trete gleich alles wider mich. So oft ich rufe und bete, weicht alles hinter sich. Habe ich das Haupt zum Freunde und bin geliebt bei Gott, was kann mir tun der Feinde und Widersacher Rott? Das ist ein anderes Lied, das ist Lied 351 im evangelischen Gesangbuch, Vers 1. Oder hier noch eine Kostprobe. Nur weiß und glaub ich feste, ich rühm's auch ohne Scheu, dass Gott der Höchst und Beste mein Freund und Vater sei. Und dass in allen Fällen er mir zur Rechten stehe und dämpfe Sturm und Wellen und was mir bringet weh. Also das mit den Sturm und Wellen haben wir heute schon gerade gesungen, aber das hat schon der Paul Gerhardt vor 350 Jahren gedichtet. Der Grund, da ich mich gründe, ist Christus und sein Blut. Das macht, dass ich finde das ewige wahre Gut. An mir und meinem Leben ist nichts auf dieser Erde, was Christus mir gegeben, das ist der Liebe wert. Und das letzte Lied, was ich rausgesucht habe, von diesen 25, die im evangelischen Gesangbuch stehen, heißt: Warum sollt ich mich denn grämen? Hab ich doch Christum noch. Wer will mir den nehmen? Warum sollte ich mich grämen? Wer will mir den Himmel rauben, den mir schon Gottes Sohn beigelegt im Glauben? Kurfürst Friedrich Wilhelm, kannst du irgendwas mir sagen, was der gesagt hat, Sinnvolles? Irgendwas, was dich aufbaut? Irgendwas, was dir weiterhilft? Dieser hochnäsige Politiker, der einfach gesagt hat, so, Paul Gerhardt, wenn du nicht hier unterschreibst, bist du deinen Job los. Dann stürze ich dich in die Arbeitslosigkeit. Dann sollst du mal sehen, wie du zurechtkommst. Kannst du irgendwas von diesem Kurfürsten sagen, was der irgendwie Sinnvolles gesagt hat? Aber versuch dich mal jetzt in die Lage von diesem Paul Gerhardt zu versetzen, der die Entscheidung treffen musste, folge ich meinem Glauben oder folge ich den dem, was vernünftig ist, komm, unterschreib, sonst wirst du arbeitslos, du hast Familie, du hast schon 4 Kinder verloren, jetzt hast du noch Frau und ein Kind. Zu der Zeit hatte er noch Frau und ein Kind. Komm, das wird schwierig und 30-jährige Krieg ist gerade vorbei, ein paar Jahre schon her, aber unterschreib einfach. Und dann hat er gesagt, nein, das kann ich nicht. Kann ich nicht. Und hat es auch nicht gemacht. Und hat seinen Trost, und du kannst diese Paul-Gerhardt-Lieder alle im evangelischen Gesangbuch finden, hat diese Lieder aufgeschrieben. Und diese Lieder, die ich dir jetzt zitiert habe, die hat er genau in diesem Zeitraum geschrieben, wo ihm das alles widerfahren ist. Und sie gewinnen dadurch eine besondere Tiefe, weil er hat, und das ist das Geheimnis, er hat sein Herz aufgemacht zu Gott. Er ist nicht böse geworden auf Gott und hat gesagt, Gott, ich verstehe dich nicht, du bist furchtbar, warum lässt du mich alleine? Sondern er hat gesagt, Gott, du bist groß, ich vertraue dir, du hilfst mir. Und im Übrigen, wer soll mir Christus nehmen und der Himmel, der ist mir schon im Glauben beigelegt. Warum sollte ich mich grämen? Und jetzt musst du dich mal versuchen, in diese Lage zu versetzen. Jetzt versuch mal eine Zeitreise zu machen, 1666, 67, 68 ist dann seine Frau gestorben. Versuch dich mal in die Zeitreise, geh mal zu Paul Gerhardt zurück in die Zeit und sag, Paul Gerhardt, hör mal. Noch 350 Jahre später werden die Leute von dir reden. Noch 350 Jahre später werden sie deine Lieder singen. Noch 350 Jahre später wird das, was du hier getan hast, als Trost Menschen trösten und ihnen Richtung geben. Kannst du dir das vorstellen? Kannst du dir das vorstellen, welche gewaltige Kraft das über diesen Paul Gerhardt hinaus hatte? Bis heute. Gut, inzwischen sind die Texte etwas veraltet, man redet so nicht mehr. Die Musik ist auch veraltet, so spielt man nicht mehr. Aber der Inhalt, die Aussagen sind genauso stark wie damals. Und das Vorbild, ob das nun Maria ist oder Paul Gerhardt ist, das Vorbild ist für uns wegweisend. Paul Gerhardt, das, was du da entschieden hast, wird eine Ausstrahlung haben bis 2025. 2025 im Oktober wird noch über dich geredet werden, werden deine Lieder noch zitiert werden. Und vieles, auch in der evangelischen Kirche, ist deshalb noch so stark, weil es diesen Paul Gerhardt gab und weil es diese Lieder noch gibt. Weil dieses Zeugnis weiterlebt. Vieles ist schon erodiert. Und das gibt da auch manchmal so auf, wo du sagst, ja, aber dann gibt es diese Lieder und dann gibt es diese Stärke und diese Kraft. Und das finde ich faszinierend. David sagt, entrüste dich nicht über die Menschen, die Böses tun. Beneide nicht die Leute, die Unrecht üben. Die Gestik war nicht für dich, sorry. Ich wollte nicht diese verneinen. Entrüste dich nicht über die Menschen, die Böses tun. Beneide nicht die Leute, die Unrecht üben. Denn sie verdorren so schnell wie das Gras, wie alle grüne Pflanzen verwelken sie. Reg dich nicht auf, sagt der Psalmist. Reg dich nicht auf, sagt David. Du aber vertraue auf den Herrn. Freue dich über den Herrn. Und er wird dir geben, was du dir von Herzen wünschst. Freue dich über den Herrn. Und das ist der Schlüssel. Freue dich über den Herrn. Freue dich über deinen Herrn. Und wenn Jesus noch nicht dein Herr ist, vielleicht möchtest du heute diese Entscheidung treffen. Vielleicht möchtest du sagen, voll krass, da ist ja offensichtlich eine Möglichkeit, wo ich den Himmel heute hier und jetzt erfahren kann, wo sich etwas auftut, wo Gott zu mir kommt, in meine Situation hinein. Freue dich über den Herrn, das ist der Schlüssel. Dann wirst du dich an dem Allmächtigen El Shaddai erfreuen und dein Angesicht zu Gott erheben, steht im Hiob. Wer sich an Gott freut, wer sich an Gott, dem Allmächtigen, freut, wer ihn anruft, bekennt, Gott ist mächtig und genug und zugleich ausreichend. Gott ist mächtig, Gott ist genug und Gott ist ausreichend. Georg, der heute hier ist, hat mir erzählt, als er in Afghanistan im Gefängnis saß, da haben sie Gott gepriesen. Versuch dir das Schlimmste vorzustellen, was dir passieren kann. Was haben sie gemacht? Gott angebetet, Gott groß geworden. Was ist passiert? Er ist herausgerettet worden. Wenn wir uns an Gott freuen, wenn wir ihm Lieder singen, wenn wir ihn anbeten, ist er mächtig, zugleich ausreichend, um zu schützen und zu versorgen, seine Verheißungen zu erfüllen, besonders in Zeiten der Unsicherheit. Und vielleicht ist es so wie bei dir wie bei Paul Gerhardt. Vielleicht siehst du im Augenblick nicht, welche Auswirkungen dein Vertrauen, deine Treue, dein Glaube hat. Vielleicht kannst du das überhaupt nicht überreißen. Der Paul Gerhardt konnte das bestimmt nicht überreißen. Er hatte gar keine Vorstellung von 2025. Er hatte keine Vorstellung davon, dass er einmal der bedeutendste deutsche Dichter ist mit Texten und Liedern, die Generationen von Menschen in den unterschiedlichsten Situationen getröstet, aufgebaut und in Gottes Nähe gebracht haben. Und die Frage jetzt, wenn du mich so fragend anschaust, was soll ich jetzt tun? Petrus sagt, beuge dich unter die starke Hand Gottes. Beuge dich. Sage, Herr, verstehe das alles nicht, aber ich will einfach gehorsam sein. Ich beuge mich unter deine starke Hand. Dann wird er euch erhöhen, wenn die Zeit dafür gekommen ist. Und lege alle eure Sorgen bei ihm ab, denn er sorgt für dich. Das kannst du dann gleichzeitig tun. Du kannst ihn groß machen und alle deine Sorgen bei ihm ablegen. Vielleicht möchtest du das gleich jetzt auch mit dem nächsten Lied tun. Vielleicht möchtest du ganz bewusst sagen, Herr, ich mache dich jetzt groß und ich lege alle meine Sorgen bei dir ab, denn du sorgst für mich. Lass uns aufstehen und Gott anbeten.